why history is important.
But no, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte mit Mirko Melone und mit mir, Alan Cassidy. Hi, Mirko.
Hi, Alan.
Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich schicke am Anfang gleich eine Entschuldigung voraus. Ich klinge nicht so sauber, nicht so crisp wahrscheinlich wie sonst, weil ich bin nämlich unterwegs in den USA an der Ostküste in Georgia, genau gesagt in Savannah. Und ja, Mirko, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber die Wohnung hier ist nicht ganz vom Equipment her dasselbe, wie wir es zu Hause haben. Wenn es also Sirenen gibt im Hintergrund, wenn es ein bisschen scheppert, wenn es ein bisschen hallt, dann bitte, liebe Zuhörerin, verzeiht uns, aber bleibt trotzdem dran, weil der Inhalt lohnt sich. Wir haben nämlich eine Doppelfolge vor Augen mit zwei Episoden, die eigentlich sich verhalten wie eine gute Detektivgeschichte. Es ist ein hervorragendes Beispiel für Geschichte, die großen Aktualitätsbezug hat, die auch für uns heute von unglaublicher Relevanz ist. Und ich will das Thema eigentlich gar nicht verraten, Mirko, weil du hast eine Szene vorbereitet, die uns gleich da mit reinnimmt. Fang doch mal an.
Genau. Wir beginnen mit einer Szene. Wir steigen ein am 4. November 1940 im Museum Jeu du Paume in Paris. Und da geht Baron Kurt Freiherr von Baer, der Leiter des Einsatzstabs Alfred Rosenberg, umher in diesem Museum, begutachtet in einer eng anliegenden Uniform des Deutschen Roten Kreuzes die Ausstellungsräume. Und ja, von Baer versteht nicht viel von Kunst, aber genug, damit er weiß, dass das, was er hier zusammengesammelt hat am Abend vorher, was seine Soldaten aus über 400 Kisten mit Gemälden, Skulpturen, Möbeln, Teppichen und so weiter zusammengeklaubt haben, dass das eine ziemlich wertvolle Kollektion ist. Und das wurde alles ziemlich eilig in hektischer Atmosphäre in diesen leeren Räumen des Museums aufgehängt, inszeniert, und von Baer wartet jetzt auf jemanden. Und es fährt eine schwarze Limousine vor, ein massiver, massiger Körper entsteigt dem Wagen, überlanger Mantel, unförmiger Hut, ein bisschen behäbig. Und es ist ein Mann, der sich als Krieger und Ästhet gleichermaßen verstand, der sich als Renaissance-Mensch bezeichnete. Und dieser Mann, das ist niemand Geringeres als Hermann Göring, die Nummer zwei an der Spitze des Nazireiches und ein, muss man sagen, unglaublich raffgieriger Kunstsammler. Und die Zeiten, ja, die waren richtig gut für ihn damals. Ende Juni 1940 war Waffenstillstand bzw. die Niederlage Frankreichs gegen die Deutschen. Und nun ließ er sich zum ersten Mal eine kleine Auswahl von Beutestücken zeigen aus dem Land des besiegten Erzfeinds Frankreich. Und Göring war begeistert. Paris hatte alle seine Erwartungen übertroffen, denn hier befanden sich die wohl schönsten Privatsammlungen von ganz Europa, die ihm nun quasi in Griffweite serviert worden waren. Und er wählte nun aus. Er wählte jene Stücke, die ihm gefielen. Und das waren zum Beispiel Stücke aus den Sammlungen von Edouard und Maurice de Rothschild, Georges Wildenstein, Familie Seligmann, Familie David Weil und so weiter. Und was Göring nicht wusste, als er mit von Baer da durch dieses Jeu de Paume schlenderte, ja, da wurde er beobachtet von einer Frau, eine unscheinbare Frau, unauffällige Frau, runde Nickelbrille, und diese Frau, das war die einzig verbliebene Französin vor Ort. Und sie folgt diesen beiden Herren in gebührendem Abstand, und diese Frau, die merkte sich jedes Wort, jede Information, die sie aufschnappen konnte, die sie irgendwie mit dem weiteren Verbleib der Werke in Verbindung bringen konnte. Und diese Frau hieß Rose Vallon. Und über Rose Vallon werden wir heute sprechen, Alan.
Rose Vallon, ein Name, der mir, so viel Ehrlichkeit muss sein, bisher nichts gesagt hat. Wir sprechen in diesen beiden Episoden über den wahrscheinlich größten organisierten Kunstraub der Geschichte. Du hast die Szene erwähnt, Göring da wie ein, ja, raffgieriger Dieb am Buffet, die Plünderung Europas durch die Nationalsozialisten, die da in dieser Szene gleich mal angetönt wird. Da gibt es viele bekannte Exponenten der Nazis, des Naziregimes, Göring, auch Hitler selbst. Aber es gibt eben auch diese Gegenspieler. Und Rose Vallon ist eine dieser ganz wichtigen Gegenspielerinnen. Eine ganz zentrale Figur in der Geschichte des Nazi-Kunstraubs. Das ist ein aktuelles Thema. Da ist Aktualitätsbezug drin. Wir haben in den letzten Jahren alle die Debatten wahrscheinlich mitverfolgt oder zumindest am Rande mitbekommen über Raubkunst. Stichwort Gurlitz-Sammlung, die Bühle-Sammlung im Zürcher Kunstmuseum. Und darüber hinaus gibt es ja auch diese Diskussion über den Umgang von unrechtmäßig erworbenen, gesammelten Kulturgütern, die Restitution, also auch die Rückgabe. Zum Teil geht es auch um den kolonialen Kontext dieser Güter. Das ist nicht das, was wir heute behandeln, aber es gehört auch da rein. Weiteres Stichwort Provenienzforschung, also die Forschung danach eben, woher diese Objekte in Museen, in Kunstausstellung, Kunstsammlung gelangen, wie sie dahin gekommen sind. Da wurde in den vergangenen Jahren auch viel Geld ausgegeben, wird sehr staatlich gefördert. Es geht darum, diese Unrechtsgeschichten, die sich oft hinter diesen Objekten verbergen, diese auszuleuchten, auch aufzuarbeiten. Da ist also ganz viel drin, ein virulentes Thema. Und ja, wir versuchen heute einen der Ursprünge auszuleuchten, nämlich eben diesen groß angelegten Kunstraub durch die Nazis. Ja, Mirko, du hast Göring erwähnt in der Eingangsszene, den selbsternannten Renaissance-Menschen. Den kennt man ja, wir hatten es in diesem Podcast auch schon von ihm, in einem anderen Kontext.
Auch schon vorgekommen.
Friend of the Show. Fang doch lieber mal an mit der Biografie von Rose Vallon, also mit der Gegenspielerin Görings und der anderen Nazi-Kunsträuber. Wer ist Rose Vallon? Was ist das für eine Frau? Woher kommt sie? Was wissen wir über sie?
Rose Vallon stammt aus einfachen Verhältnissen. Sie wurde geboren in einem kleinen Dorf namens La Côte-Saint-André als Rosa Antonia, und zwar am 1. November 1898. Sie war die einzige Tochter des Hufschmieds François und seiner Frau Rosa Maria. Und ja, sie verbringt ihre Kindheit in diesem Dorf. Das liegt in der Dauphine. Das ist im Südosten von Frankreich, so zwischen Rhone und der italienischen Grenze, also zwischen Rhone und den Alpen, die die Grenze bilden zwischen Italien und Frankreich. Und es ist ungefähr so zwischen den Städten Valence und Grenoble. Das ist diese Region. Und Rose war eine brillante und zugleich fleißige Schülerin. Mit 16, also kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, hat sie den ersten Platz für ein Stipendium gewonnen bei einer Abschlussprüfung und konnte dann die höhere Schule im nahegelegenen Grenoble besuchen. Aber, das muss man vielleicht sagen, in dieser Zeit war eine Karriere für Frauen schlicht nicht wirklich ein Thema. Und schließlich schreibt sie sich im Lehrerseminar ein, obwohl sie nicht wirklich, ja, begeistert ist dafür. Also es ist nicht ihre Berufung. Ihr Interesse galt damals eigentlich schon der Kunst. Sie zeichnet auch selbst. Und sie verlässt dann die Heimat, diese Dauphiné, um zuerst in Lyon und dann in Paris eine Kunsthochschule zu besuchen. Schließt die auch mit Auszeichnung ab, also diese Prüfung als Zeichenlehrerin an Gymnasien. Und 1922 dann, nach dem Ersten Weltkrieg, geht sie mit 24 Jahren nach Paris. Und dieses Paris der 20er Jahre muss man sich so vorstellen, da ist natürlich immer noch dieses Trauma des Ersten Weltkriegs präsent. Es herrscht Bohème, die 20er, man will den Krieg vergessen, man feiert den Neubeginn. Es ist diese wilde Zeit, wie sie auch in anderen großen Städten des Kontinents gefeiert wird. Und Rose Vallon saugt diese Stimmung auf. Um ein paar Stichworte zu nennen: Jazz, Tango, die Erotik der Nachtclubs, viele Künstler aus Spanien, amerikanische Schriftsteller, die da in Paris ansässig sind, russische Tänzer, also dieser ganze Melting Pot einer Kreativszene, der da entsteht und das Leben feiert. Und Rose schlittert da rein, saugt das auf. Und sie bewundert die Mode in Paris, die Museen, die kurzen Haare auch, entwickelt eine Leidenschaft für die Surrealisten, also die Maler, Max Ernst, Dalí, Miró, auch den Fotografen Man Ray. Ja, und diese neue Kunst, die sie da antrifft in der Hauptstadt, die widersprach eigentlich allem, was sie gelernt hat. Das widersprach komplett ihrer Ausbildung. diese Künstler, Künstlerinnen, wenige waren es nur, aber es gab es auch, die pflegten eigentlich die Zersplitterung der Form, also die Auflösung von Formen, Farben, Proportionen, was Rose eben selbst noch in ihrer Ausbildung gelernt hatte. Und das hat sie unglaublich fasziniert. Und ja, es war so ein Sinnbild dafür, dass man sich eben in dieser Zeit von den Konventionen befreit hat. Und auch sie hat sich gewissermaßen in dieser Zeit in Paris emanzipiert von ihrer Kindheit, von den sozialen Normen, auch von den Normen der Liebe. Rose Vallon bewundert Frauen, merkt, dass sie sich eher zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlt, bewundert diese schönen Pariserinnen auch in den Nachtclubs. Also löst sich auch da gewissermaßen von den gesellschaftlichen Standards und Normen ihrer Kindheit, ihrer Herkunft.
Also eine spannende Zeit, die sie da erlebt in Paris.
Ich hätte gerne in den 20ern gelebt. Das muss unglaublich gewesen sein.
Ja, das glaube ich dir, dass sie das gerne gemacht hätte.
Wir sind ja wieder in den 20ern.
Ich wäre auch gerne vorbeigekommen. Ja. Genau, wir sind ja wieder in den 20ern. Nicht genau. Mehr ganz exciting. Aber ist ja auch wahrscheinlich eine ziemlich spannungsvolle Sache trotzdem für Rose Vallon, diese Entdeckung von Paris durch ihre Augen, weil eben, du hast gesagt, es ist nicht da, wo sie herkommt, ist eine große Entfernung von ihrer Heimat, von ihrem Herkunftsmilieu, von der Provinz, der französischen. Ich stelle mir vor, da war eine große Distanz, auch dann zu den Eltern vermutlich. Mhm. Du hast in deinen Notizen geschrieben, dass sie unschuldige Briefe ins Dorf geschrieben hat und du hast erwähnt, dass wenn die Mutter zu Besuch kam nach Paris, nach einer langen Zugfahrt durchs halbe Land, für diese Mutter sind diese Automobile und die kurzen Haare, die auch Rose hatte, das war natürlich alles ein Schock. Und Rose, die erwähnte ihre Künstlerfreunde und dieses Milieu lieber nicht, offenbar, sondern sie ging mit Mama in den Teesalon.
Genau.
Kann man auch machen.
Genau.
Und abends dann ins bürgerliche Theater, während nebenan im Casino de Paris zum Beispiel das Nachtleben pulsierte. Also, ja, war ein Spagat, den sie da machen musste.
Absolut, zwei Welten.
Und trotzdem, den Weg zur Kunst, den hat sie mit ihrem Aufenthalt in Paris eingeschlagen und er ging da auch viel weiter noch. Wie landet sie denn in diesem Jeu du Paume, diesem Museum für moderne Kunst. Wie kommt sie dahin?
Sie immatrikuliert sich zusätzlich zur Kunsthochschule an der École du Louvre. Also sie beginnt ein Studium, verfasst dann auch eine Doktorarbeit über, Zitat, die Entwicklung der Bewegung in der Kunst bis Giotto. Also kunsthistorisches Thema. Startet dann auch noch eine weitere Dissertation über die Fresken in der Krypta von Aquileia. Also gibt sich da voll rein, schließt dann auch ihr Studium mit einer Reihe von Auszeichnungen ab, aber, das habe ich ja bereits gesagt, nach wie vor nicht wirklich Aussicht auf eine Karriere. Also sie hält sich in dieser Zeit auch mit Zeichenunterricht über Wasser, sie schreibt kleine Artikel, Aufsätze in Kunstzeitschriften. Sie lebt mehr schlecht als recht, obwohl sie unglaublich, ja, eben nicht nur talentiert, sondern auch diszipliniert arbeitet, ein unglaubliches Wissen ansammelt. Und dann ab 1932 in diesem Museum Jeu du Paume, du hast gesagt, Museum für moderne Kunst, damals hieß das noch Museum der zeitgenössischen künstlerischen Schulen des Auslands, ja, bekommt sie dann eben 1932 eine Stelle als Assistentin. Und in dieser Zeit sterben auch ihre Eltern und das ist dann so der letzte Schritt in ihre Unabhängigkeit. Sie hat dann eine kleine Erbschaft, die es ihr ermöglicht, eine kleine Wohnung in Paris zu kaufen. Und in diesem Jeu du Paume, in diesem Museum, trifft sie auf diese Avantgarde, also auf diese Kunststilrichtungen, die sie so gefeiert hat, auch in den 20er. Ist da nochmal an einem Punkt, wo sie gegen all ihre bisherigen Ausbildungen sich positioniert und der damalige Direktor, André Desarrois, der ja, ist für sie sowas wie ein Glücksfall. Der schätzt sie nämlich sehr, gibt ihr auch unglaubliches Vertrauen. Das Vertrauen, als wäre sie eine Kuratorin, obwohl sie nur als Assistentin angestellt ist. Und sie hat dann die Möglichkeit, 15 Ausstellungen vorzubereiten und zugleich sind diese 30er halt eben auch eine Zeit, wo eine neue Großwetterlage politisch-gesellschaftlich aufzieht.
Ja, da ist dann vorbei mit dem großen Rausch, mit den Partys, ja, mit den, ja, auch mit dem Optimismus und der Aufbruchstimmung.
Ja.
Wir hatten die Weltwirtschaftskrise, die durch den Black Friday ausgelöst wurde, Ende der 20er, Anfang der 30er. Wir haben natürlich in Deutschland ein paar Kilometer östlich von Paris den Aufstieg der Nationalsozialisten. Und dieser Aufstieg der Nazis, der hat ja auch ganz direkte Folgen für die geistige Welt, für die künstlerische Welt. Den Nazis ist die Kunst sehr wichtig, aber anders als das natürlich im Sinn von Rose Wallon war. Die Nazis, die organisierten große Propaganda-Ausstellungen in Deutschland, um die deutsche Öffentlichkeit gegen die sogenannte entartete Kunst aufzuhetzen. Franz Goebbels, der Propagandaminister, der sah in dieser neuen Kunst eine kranke Sache, eine wahnhafte Projektion kranker Gehirne, wie es in dieser Nazisprache hieß. Die Surrealisten, die Expressionisten, das waren für Goebbels alles entartete Künstler. Und er hat die Kunst auch, ja, beschuldigt, die Reinheit der arischen Seele zu verderben, über eine visuelle Ansteckung auch. Also da war ganz vieles, das da zusammenkam bei den Nazis, die sich gegen die Kunst richtete und gegen die Künstlerinnen und Künstler. Und das hat man natürlich in der Hauptstadt der europäischen Kunst, inoffiziell in Paris, sehr genau beobachtet. Und mit dem Münchner Abkommen Ende September 1938, das war die berühmte Konferenz, die mit Chamberlains Ausspruch geendet hat, Peace for our time, aber eigentlich dann schon klar gemacht hat, dass der Aufstieg Deutschlands, der Griff der Nazis nach der Macht in Europa, dass der nicht aufzuhalten ist. Da wurde dann den Menschen, nicht nur in Frankreich, aber wir reden jetzt hier über die Kunst, wurde denen klar, der Krieg, der kommt. Unvermeidlich, nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann auch knallt. Und ja, das wird dann natürlich in Paris ganz besonders unter der Fragestellung angeschaut, was das für die Kunstwelt heißt, für die Museen, für die Häuser, die diese Kunst beherbergen und ausstellen. Wie bereiten sich diese Museen auf diesen Krieg vor? Und ja, Mirko, wie geht dann eine Rose Wallon mit dem um, inmitten dieser Zeit? Wie schaut die auf das, was sich da anzubahnen scheint?
Ja, für Rose war die Situation im Jeu du Paume folgende, dass ihr Förderer, also Desarrois, der wird eingezogen in den Militärdienst und es kommt ein neuer Mann als Direktor, das ist Jacques Jaujard, das ist der stellvertretende Direktor der französischen Nationalmuseen und der übergibt Rose den Posten von Desarrois im Jeu du Paume. Also sie steigt erstmal auf, kriegsbedingt.
Also von der Assistentin zur Direktorin.
Genau. Und generell werden jetzt in ganz Frankreich Rettungspläne für die Kunst entworfen. Also es werden Evakuierungspläne, Fluchtpläne entworfen für den Ernstfall, der ja dann eben auch eintritt, also die Kriegserklärung am 3. September 1939, wo Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg erklären, nachdem Deutschland Polen überfallen hatte. Ja, und schon ein paar Tage zuvor, also vor dieser Kriegserklärung, lief dieser Exodus aus den Pariser Museen an. Also der Louvre zum Beispiel, der wurde ab dem 28. August geleert. Und die Ironie des Ganzen ist eigentlich, dass man das alles fieberhaft vorbereitet hat. Und ja, diese ersten Wochen des Krieges sind ja dann ein Sitzkrieg. Also Stichwort Troll de Guerre, dieser Krieg, der ausbricht, der erklärt wird, aber wo erstmal nichts passiert, wo kaum Bewegung drin ist. Das gibt dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und bis zum Dezember 1939 verlassen insgesamt 51 Konvois mit 5.500 Kisten fast, sind das volle Kunstwerke. Die verlassen dann zum Beispiel den Louvre, auch Besitztümer aus privaten Sammlungen, die den staatlichen Museen übergeben worden sind, verlassen die Stadt. Die kommen dann auf Schlösser im Umland. Ein ganz berühmtes Beispiel, Schloss Chambord im Loiretal, wunderschönes Schloss, war ich auch schon, sehr empfehlenswert. Jedenfalls.
Und die werden dort, Zwischenfrage, die werden dort versteckt oder?
Genau.
Das weiß man, dass sie da hingebracht werden oder wie muss man sich das vorstellen?
Die werden da hingebracht samt Betreuung und im Fall des Louvre zum Beispiel ist das eine ganze Personalequipe auch, die in die umliegenden Dörfer zieht, also die quasi mit den Kunstwerken verfrachtet wird. Und man versucht das natürlich geheim zu halten. Man möchte ja nicht, dass die Kunst dem Feind in die Hände fällt. Ja, das ist so das generelle Vorgehen, dass man diese Museen und Depots und Privatsammlungen in die umliegenden Schlösser, ins Umland, in die Berge evakuiert. Und eigentlich entwickelt sich dann dieser Kriegsverlauf für Frankreich ziemlich ungünstig. Also es kommt ja dann 1940 im Sommer zur Kapitulation. Und ja, Rose erfährt an einem Junimorgen in der Touraine, das ist bei Valençay, so versteckt zwischen der Venus von Milo und der Nike von Samothrake, also da eingebettet irgendwo in einem Schloss zwischen Kulturgütern, erfährt sie von diesem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris am 14. Juni und sie beschließt dann unmittelbar zurückzugehen in dieses Paris, das jetzt besetzt ist von den Nazis.
Was eigentlich noch eine mutige Entscheidung ist.
Absolut.
Wenn man sich vor Augen hält, dass die Deutschen, die Nazis, die lächzten ja danach, dieses Paris zu besetzen und auch wirklich zu plündern. Ja. Also es war eigentlich ein mutiger Schritt. Ja.
Absolut. Und ja, es gibt dann diese, ich habe mir das unter dem Stichwort küchenpsychologische Deutung notiert. Es gibt dann diese symbolische Szene, 23.06.1940, das ist ein Tag nach dem Waffenstillstandsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Da reist Hitler an, in Begleitung von Albert Speer, dem Hausarchitekten, wenn man so will, und dem offiziellen Bildhauer, Arno Brecker. Und Hitler fährt dann mit offenem Verdeck durch die komplett leeren Straßen von Paris, sieht sich da seine neueste Eroberung an. Und da gibt es so ein Zitat Hitlers zu Speer. Und der sagt, es war mein Lebenstraum, Paris zu besuchen. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, dass dieser Traum heute in Erfüllung gegangen ist. Und dann reist er wieder ab und er kam nie mehr nach Paris zurück. Und diese Szene, auch dieses Zitat, das ist so ein bisschen Ausdruck eines Komplexes auch von Hitler. Also er nimmt Speer mit, weil er eben plant, dass Germania, diese neue Hauptstadt des Deutschen Reiches, die da entstehen soll, die soll eben dereinst so prächtig wie Paris werden, noch prächtiger als Paris. Also da ist schon so ein bisschen dieser Komplex auch, dieses Bewusstsein, dass Frankreich, diese Kulturnation, Paris, diese Kulturhauptstadt, dass die jetzt erobert ist und man möchte eigentlich dieses Paris übertreffen.
Und bei Hitler ist es ja so, dass dieser Komplex auch eine ganz biografische Komponente hat. Hitler, der gescheiterte Postkartenmaler, zweimal von der Wiener Kunstakademie abgelehnt in jungen Jahren, gedemütigt, hat eine tiefe Frustration gegen die Kunst, gegen den Kunstbetrieb. Und eben sieht Deutschland eigentlich als wahre Kunstnation, nicht so wie die degenerierten Franzosen. Und trotzdem ist da diese Bewunderung auch, aber eben Komplex trifft es wahrscheinlich recht gut. Und ja, er hat ja auch schon in München dann, in der damaligen Hauptstadt der Bewegung, hat er ja das Haus der deutschen Kunst eröffnet, errichtet. Und da fanden ja auch im Juli, November 1937 dann auch zwei wichtige Ausstellungen statt, die ziemlich viel aussagen über das Kunstverständnis der Nazis. Das hat dann mit Surrealisten und Expressionisten nicht viel zu tun. Die erste war die große deutsche Kunstausstellung, eine Art offizielle Kunst des Regimes, die da zur Schau geboten wurde. Und dann natürlich
die Vorbildwerke.
Die Vorbildwerke, genau, so muss es sein, so soll arische Kunst auch aussehen. Und dann natürlich die entartete Kunst, in Anführungszeichen, von Goebbels gesammelt und dann, ja, später vernichtet, in die Schweiz verkauft unter anderem. Ein Bruchteil davon wurde in dieser Ausstellung auch gezeigt.
Genau, und auch sehr wichtig für den weiteren Verlauf. Es wird noch sehr wichtig werden für diese Geschichte, die wir uns hier anschauen. Hitler hatte auch diese Idee, ein Führermuseum zu errichten in Linz, also in Österreich. Und dieses Führermuseum, das sollte den Louvre eben übertreffen, also sollte Paris in den Schatten stellen. Und dieses Museum sollte eigentlich ein Spiegel von Hitlers Kunstgeschmack werden. Hitler hatte ja so eine Vorliebe für akademische, ein bisschen konservative Kunst, zuweilen auch kitschige Malerei. Ganz generell, was den Nazis genehm war, das war die sogenannte, auch hier in Anführungszeichen, die nordische Malerei. Über allem stand Lukas Cranach, aber auch Vermeer, Rembrandt, Van Dyck, Franz Hals, Rubens. Ja, und um dieses Führermuseum zu realisieren, hat Hitler dann auch eigens einen Einkäufer, Hans Posse, mit unglaublich viel Geld und Befugnissen ausgestattet und ihm den Auftrag gegeben, Listen zu erstellen und geeignete Werke aufzuspüren, lässt dann auch plündern nach den Eroberungen von Paris, aber auch vorhin schon in Amsterdam, in Brüssel. Ja, und für diese Geschichte auch wieder wichtig, und da sind wir wieder bei Göring. Dieser Hans Posse, der merkt eigentlich schon zu Beginn seines Auftrags, seiner Einkaufs- und Diebestour, der muss sich beeilen, weil nicht nur die Gegner ihre Kunst verstecken in den Schlössern und in den Bergen, sondern weil eben auch Göring unterwegs ist. Und Göring, der war wirklich ein manischer Sammler. Und Göring hatte ein Anwesen nördlich von Berlin, dort waren seine schönsten Stücke ausgestellt, und diese Kunstlust von Göring, ja, ist zugleich Irrwitz und so ein bisschen Wahn auch. Also dieses Anwesen, das war voll mit Möbeln, Gemälden, Porzellan, Wandteppichen. Der hatte da eine riesige elektrische Eisenbahn, mit der er oft gespielt hat. Im Park liefen Löwenbabys umher, parfümiert mit Kölnisch Wasser, damit ja die hohen Gäste nicht ja durch den Geruch der Löwenbabys belästigt wurden. Also der war komplett in diesem Wahn, und wer Göring auf diesem Anwesen besuchte, der musste dann auch, bevor er ging, durch eine sogenannte Galerie der Wunder gegangen sein. Das war so ein Korridor, 17 mal 5 Meter Länge, ausgestattet mit all diesen Meisterwerken, die er sich eben ja zusammen gekauft hatte, in Anführungszeichen. Also es war jeweils finanziert über sein Luftfahrtministerium. Ja, und mit der Eroberung von Paris jetzt beginnt nun eigentlich ein Wettlauf. Es geht darum, dass jetzt der Zugriff auf den ja eigentlich weltweit größten Bestand an Kunstmeisterwerken möglich wird. Und das setzt natürlich Begehrlichkeiten frei.
Also die Nazis sind gierig auf diese Kunst, aber verstehe ich das richtig? Sie konkurrieren sich zum Teil auch, weil sie eigene Agenten haben. Göring möchte sein eigenes dekadentes kleines Heim mit Kunst ausstatten. Und dann gibt's andere, die für das Führermuseum in Linz das Geplante sammeln sollen. Also da findet eigentlich ein ziemlich grotesker Nazi-interner Wettbewerb statt, Wettkampf statt, Wettlauf statt.
Ja, es ist eine der Eigenheiten auch des Nazi-Regimes, dass es eben eine Vielzahl an Organisationen gibt, die alle mit den gleichen Aufgaben betraut sind. Das gibt dann Konkurrenzkämpfe, ist auch in der Forschung als sogenanntes Führerprinzip bezeichnet worden. Also die Idee, dass verschiedene Stellen dem Führer zuarbeiten, und wer dann die radikalsten, die erfolgreichsten Aktionen durchführt, der steht dann in der Gunst des Führers ganz oben, was dann letztlich auch zu einem System führt, das sich immer weiter radikalisiert, weil alle in dieser Führergunst natürlich oben stehen wollen. Und ja, neben diesem Führermuseum, neben Göring, der privat sammelt, gab es natürlich auch so eine Art weiteren Dreikampf. Also es gibt verschiedene Institutionen auch, die institutionell abgestützt nun diese Kunstsammlungen plündern möchten. Also das ist zum einen der Kunstschutz. Das ist eine Organisation unter dem Kommando der Wehrmacht, halbwegs moralisch unterwegs. Die sollen die Kunst vor der Zerstörung bewahren. Dann gibt es das Außenministerium, vor allem Minister Ribbentrop und Otto Abetz, die möchten eigentlich gegen die Feinde des Reichs vorgehen, sind auch Kunstkenner, die da sich sammeln, sind überzeugte Nazis, und die beginnen dann auch mit der Beschlagnahmung von Privatsammlungen der reichen jüdischen Familien. Rothschilds, David Weil, Alfons Kahn, Georges Wildenstein, Familie Seligmann und so weiter. Und dann gibt's noch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. der steht unter dem Kommando der Gestapo. Eiskalte, fanatische Nazis. Und die setzen dann eben Baron Kurt von Bär ein, den ich eingangs erwähnt habe, der eigentlich keine Ahnung von Kunst hat, aber natürlich wirklich als fanatischer Nazi agiert. Und dieser Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, der zieht dann ins Jeu du Paume ein, auf Vorschlag von Jaujard, also auf Vorschlag des Vorgesetzten von Rose Vallon, weil Jaujard beabsichtigt, die Bestände im Auge zu behalten. Also seine Idee ist, wenn ich die da in meinem Museum eingelagert habe, einquartiert habe, dann habe ich sie auch im Blick, da kann ich es kontrollieren. So, das wird dann allerdings nicht ganz funktionieren, aber dazu später mehr.
Also auch da wieder eine sehr brenzige Situation, in der sich da Rose Vallon wiederfindet. Mit 42 Jahren die einzige Französin in diesem Jeu du Paume Museum muss dazu sehen, wie die Nazis nach und nach die Kunstschätze des Landes abziehen, plündern. Ja. Welche Rolle war ihr denn zugedacht im Museum? Warum durfte sie letztlich da bleiben?
Also Jaujard hatte ursprünglich ausgehandelt, dass ein doppeltes Bestandsverzeichnis geführt wird. Und das sollte auf Seiten der Franzosen eben Rose Vallon übernehmen. Also die Idee war, dass man ebenfalls eine Bestandsliste führt, damit man ein bisschen die Kontrolle hat, was da ein- und ausgeht. Das war vom ERR auch zugesichert worden. In der Praxis wurde das dann aber schlicht ignoriert und nicht umgesetzt. Und ja, Rose Vallon ist dann zwar in diesem Jeu du Paume, hat dann aber eigentlich nur, in Anführungszeichen, Aufgaben in der Hausverwaltung. Sie kümmert sich um die Heizung, um die Elektrizität. Und ganz wichtig aber, sie verschwieg, dass sie Deutsch verstand. Sie hatte das nämlich gelernt, als sie mit Künstlern Ausstellungen vorbereitet hatte in den 30er Jahren. Und in dieser Position, dass sie als einzige Französin im Haus ist, dass sie Deutsch versteht, wird sie dann im Herbst, Winter 41 eigentlich ja, zur Zeugin. Also sie sieht, wie eigentlich die schönsten Sammlungen von Paris, von Frankreich in dieses Jeu du Paume verschleppt werden. Das waren über 5000 Einzelstücke, die da auch in diesen überlieferten Listen aus dieser Zeit zu finden sind, aus der Sammlung Rothschild und so weiter und so fort. Beinhalten zum Beispiel auch Gemälde von Vermeer, der Astronom, das Hitler unbedingt haben wollte. Das war sein Lieblingsbild. Ja, und Rose Vallon sieht jetzt, wie diese Kunstwerke alle in dieses Jeu du Paume kommen. Und sie sieht auch, wie Haushalte verhökert werden. Also es wird eigentlich Zeugin einer enthemmten Gesellschaft. Also es setzt nun das ein, was in Deutschland auch schon stattgefunden hat. Man plündert jüdische Haushalte, man bereichert sich. Ja, und eigentlich ist es eben nicht nur, wir haben ja immer jetzt darüber gesprochen, dass das ein riesiger Kunstraub war, dass das der wahrscheinlich größte organisierte Kunstraub der Geschichte war. Aber es geht eben dabei nicht nur um Kunst. Es geht auch um den Alltag dieser Leute, dieser Familien. Es geht um die Erinnerungen. Da wurde Privatleben vernichtet. Also das private Leben dieser jüdischen Familien wurde zerstört. Und wenn man das so betrachtet, dann ist dieser ganze Kunstraub natürlich eigentlich Teil der Shoah, also des Holocausts. Und Rose Vallon wird über diese Position im Museum als einzige verbleibende Französin, als einzige Zeugin, wenn man so will, zur essentiellen Figur auch für die Nachwelt dieses Nazi-Kunstraubs in Frankreich.
Eindrücklich, niederschmetternd auch, was sich da anbahnt, abspielt. Und du hast ja auch eben schon angetönt, wie das Nazi-Regime funktionierte. Da war ein Wettlauf, ein interner zwischen Institutionen im Gang, aber eben auch zwischen Figuren, Persönlichkeiten, zwischen den Größen des Nazireichs, vor allem Hitler und Göring. Und darüber wollen wir gerne noch ein bisschen mehr sprechen. Wir tun das, indem wir nach der Pause Göring, den Kunstsammler in Anführungszeichen, anschauen. Bleibt dran, wir sind bald wieder da. Ja, willkommen zurück zum ersten Teil dieser Doppelfolge, die wir hier machen, über Rose Vallon und ihre Rolle im größten, wahrscheinlich größten Kunstraub der Geschichte. Wir haben vor der Pause kurz angetönt, dass wir über Göring sprechen wollen, Hermann Göring, die Nummer 2 des Nazireichs. Du hast ja das schon angetönt, diese groteske Raffgier, die er da an den Tag legt, dieses Selbstverständnis, das er da hat, sich selbst sieht als Renaissance-Menschen, Kunstsammler, der eine völlig hemmungs- und schamlose auch Sammelwut an den Tag legt. Jetzt, wenn man an den Rand zoomt, wie muss man sich das vorstellen? Wie geht Göring davor, wenn er nach Frankreich kommt? Nimmt er sich da einfach die Kunstwerke, die ihm gefallen? Bezahlt er jemanden dafür? Wie organisiert er diese Kunstwerke? Wie muss man sich das vorstellen?
In dieser Zeit, in diesen Herbst- und Wintermonaten 1940, 1941, da ist Reichsmarschall Göring auf dem absoluten Höhepunkt seiner Macht. Also genießt das Image eines Kriegshelden des Ersten Weltkriegs, war da ein Fliegerass, ist Reichsluftfahrtminister, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, er ist Reichsjägermeister und Reichsforstmeister, er ist General der Infanterie, also alles wichtige Posten. Die Pflichten dieser Posten, die erfüllt er aber nicht, er repräsentiert lieber. Und ja, Göring ist eine einzige Inszenierung. Also er tritt auf in perlgrauer Uniform, mit Orden behangen, funkelnd, bringt in dieser Zeit satte 127 Kilo auf die Waage. Also ist wohlgenährter Renaissance-Mensch. Und ich muss jedes Mal lachen, wenn ich, auch als ich es gelesen habe, als ich es aufgeschrieben habe, in seinen Taschen hatte er stets Diamanten. Und mit diesen Diamanten hat er dann gerne gespielt, so wie mit Murmeln, wenn er da unterwegs war. Ja, und vor seinen Soldaten hat er dann ja auch sein Amt, diese Würde inszeniert, hat er so einen Elfenbeinstab mit Edelsteinen in Tarsien, den er da geschwungen hat. Ja, und Göring, der pendelt da in einem Sonderzug zwischen seinem Anwesen nördlich von Berlin, das er permanent mit Luxus auffüllt, und diesen besetzten Städten, Paris, Brüssel, Amsterdam, wo er seine Werke zusammenklaubt, wo er plündert. Und ganz wichtig, ihm untersteht dieser Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Und Rosenberg hasst Göring. Aber Göring, der bereichert sich eben mit Hilfe dieses Einsatzleiterstabs schamlos. Er erlässt dann zum Beispiel eine Verordnung, die sagt, zuerst kommt Hitler, Prio 1, muss man ja, ist schließlich der Führer. Dann kommt Göring. Also Göring kann sich da, nachdem Hitler seine Lieblingsstücke ausgesucht hat, dann ist er dran, da kann er sich aussuchen, was er möchte. Ja, und dann bleiben noch die Reste. Und diese Reste, die kann dieser Einsatzleiterstab Alfred Rosenberg zu seinen Zwecken nutzen. Und Göring lässt dann diese Stücke, die er möchte, jeweils von kollaborierenden Kunsthändlern einschätzen, natürlich zu absolut lächerlichen Preisen. Und er bezahlt diese Stücke, ganz wichtig. Er bezahlt aber nur formell, denn ja, real rückt er keinen einzigen Pfennig raus aus seinem Vermögen, findet jeweils Wege, wie das Ministerium dafür zahlt. Ja, und dann, auch wichtig für die Geschichte, tritt jemand auf den Plan, der diese Geldfragen endgültig löst. Und das ist Bruno Lohse.
Und diese Bruno Lohse ist auch so eine Figur, die für sehr viel steht, oder dieses ungeheuerlichen Raubzugs eigentlich. Ein 29 Jahre alter Mann, ja, noch nicht mal 30, eigentlich ein unbedeutender Kunsthändler, Kunsthistoriker aus Berlin, Dandy, hast du auch in deinen Notizen, nennst du ihn so, er war sicher charmant, musste irgendeinen Kniff haben mit den Leuten, aber ein ab und tief opportunistisch operierender Karrierist. Er ist in die NSDAP, in die Nazi-Partei eingetreten, weil er sich davon Vorteile erhoffte. Er lässt sich dann nach Paris versetzen, in die Außenstelle dieses Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg. Eben mit erst 29 kommt er dahin und spielt jetzt eine nicht ganz unwichtige Rolle. Oder welche Rolle übernimmt er da in diesem Einsatzstab und damit auch eben Museum von Rose Vallon im Jeu du Pomme.
Ja, Lohse ist zuerst eigentlich nur mit dem Inventar einer beschlagnahmten Sammlung betraut. Also er soll dann Inventar erstellen. Aber Lose ist ein klassischer Aufsteiger. Unglaubliche Skrupellosigkeit wird da schnell zum Leitwolf, übertrifft seine Vorgesetzten von Bär und Günter Schidlowski relativ rasch. Also sein Rezept ist simpel, möglichst skrupellos vorgehen, und er merkt dann relativ schnell, er kann Göring bezirzen und umschmeicheln. Denn Göring ist der wichtigste Kunde, wenn man so will, dieses Museums. Und als Göring anfangs Februar 1941 zum zweiten Mal zu Besuch kommt im Jeu du Paume, wird Bruno Lose zur Nummer 1 im Jeu du Paume, weil Göring natürlich sich geschmeichelt fühlt und merkt, dass dieser Lose ihm zuarbeitet. Und damit wird Bruno Lose eigentlich auch zum Nummer 1 Gegenspieler von Rose Wallon. Und Lose tritt auf als eben, er ist ein Dandy, er ist charmant, er ist Kunsthistoriker, aber er ist eben trotz der Kunst auch ein SS-Mann. Also er nimmt an Hausdurchsuchungen teil, er brüstet sich damit, dass er Juden mit bloßen Händen getötet habe. Ja, und das ist die neue Atmosphäre, der neue Wind im Jeu du Paume in dieser Zeit.
Also dieser Mann sitzt da jetzt an dieser Schaltstelle,
genau,
und hat die Plünderung dieser Kunstgüter unter sich sozusagen. Wie geht denn jetzt Rose Wallon mit dieser neuen Ausgangslage um?
Rose Wallon beginnt damit, akribisch zu sammeln. Sie sammelt und erfasst Informationen. Also sie stellt in dieser Zeit auch fest, dass die meisten jüdischen Sammlungen nach der Beschlagnahmung eben in dieses Jeu du Paume kommen. Diese Werke, die werden da alle katalogisiert mit einer wissenschaftlichen Genauigkeit. Also diese ganzen Experten, die da auf deutscher Seite anwesend sind, die erfassen auf Karteikarten für jedes Werk den Titel, die Namen, Adressen der ehemaligen Eigentümer, Name des Künstlers sowie den Bestimmungsort. Und es wird sogar ein eigenes kleines Fotostudio aufgebaut, um diese Karteikarten auch mit Kontaktabzügen der Kunstwerke zu versehen. Also jedes Kunstwerk wird auch fotografiert, fotografisch dokumentiert. Und das ist eben wirklich extrem wichtig für diese Geschichte. Rose beginnt nun ihrerseits damit, eigene Karteikarten zu erstellen. Also sie hat so ein System sich zurechtgelegt, kleine Kärtchen, die in eine Handfläche passen, dass man sie verstecken kann, wenn man sie in der Hand hat, dass man sie jederzeit unsichtbar machen kann, wenn man so will. Und auf diese kleinen Kärtchen notiert sie sich mit kleiner, komprimierter, ganz feiner, gerade noch lesbarer Schrift alles, was sie herausfindet. Und das war oft leider wenig, aber es war eben unglaublich viel, weil es ist alles, was man dann im Anschluss haben wird zu diesen Werken, zum Verbleib dieser Werke. Und ja, wie geht sie vor? Also sie belauscht Gespräche, notiert sich, was sie hört, sie liest Infos von Etiketten, von Lieferscheinen, sie wühlt im Papierabfall, sucht nach Notizen, nach Korrespondenzen, sie tauscht sich aus mit Lieferanten, mit Transporteuren, Wächtern, Lagerarbeitern, die auch in diesem Umfeld um das Jeu du Paume arbeiten, und sie rapportiert dann wöchentlich an Jacques Jaujard, der immer noch ihr Vorgesetzter ist, also diesen stellvertretenden Direktor im Louvre, der diese Infos, die von Rose Wallon kommen, dann weitergibt an die Résistance.
Also eine unglaublich mutige Frau. Eigentlich, was sie da macht, ist Spionage, wenn man so will.
Ja.
In einer Zeit, in der die Nazis auf dem Höhepunkt ihrer Herrschaft in Frankreich, über Frankreich waren, wurde sie eigentlich gar nie erwischt dabei. Also wahrscheinlich nicht, sonst würde die Geschichte nicht weitergehen, aber war das eine Gefahr, dass sie da auch erwischt wäre? Ich meine, es war ja eigentlich offensichtlich die einzige Französin, die an so exponierter Stelle noch arbeitet. Also die muss ja auch trotzdem ein gewisses Risiko gewesen sein für die Nazis. Mhm. Die müssen ihr ja auch mit einem gewissen Misstrauen begegnet sein. War es auch lebensgefährlich wahrscheinlich, oder?
Das war absolut lebensgefährlich. Also Rose ist auch viermal insgesamt freigestellt worden. Also sie ist teilweise quasi auf frischer Tat ertappt worden, wie sie in Unterlagen gewühlt hat. Man hat sie auch beschuldigt, mehrfach des Diebstahls. Also in diesem Jeu du Paume kamen permanent irgendwelche Kunstwerke abhanden. Irgendjemand hat sich da irgendwas eingesteckt. Und da war es natürlich naheliegend zu sagen, ja, die Französin, die da vor Ort ist, das war sicher sie, obwohl man teilweise auch wusste, dass sie es nicht war. Sie wird eben insgesamt viermal, glaube ich, freigestellt, kommt dann aber immer wieder zurück auf diesen Posten. Also auch ihr Vorgesetzter, Jojach, der schafft es irgendwie immer, sie wieder zu installieren vor Ort. Aber ja, absolut auf Verrat, auf Spionage kann auch mal die Todesstrafe stehen. Also von dem her unglaublich mutig, was Rose Vallon da gemacht hat in dieser Zeit.
Und sie hat das ja auch gemacht als Mitglied einer Kunstgesellschaft, einer Kunstszene, die sich ja in vielen Teilen ganz anders verhielt. Die Händler, viele Sammler haben dann begonnen damit, mit den Nazis zu kollaborieren. Es gab viele Franzosen, jetzt nicht nur im Kunstbereich, aber darüber reden wir heute, die profitiert haben von der Nazi-Herrschaft. Es gab Leute, die erhielten Provisionen, wenn sie Kunstsammlungen gemeldet haben, den Nazis. Und wir haben es gesagt, für den Nazi-Staat, für das Regime war entartete Kunst offiziell tabu, weil eben entartet, in Anführungszeichen, aber private deutsche Käufer, die unterstanden nicht den Restriktionen dieser archäologischen Zensur, die erkannten und schätzten den Wert dieser Kunst durchaus und waren deshalb für französische Händler ein Top-Geschäft. Die hießen die deutschen Käufer herzlich willkommen, machten skrupellose Geschäfte mit dem Feind, also schon eine sehr deprimierende auch Lage, in der sich Rose Vallon da wiederfindet. Sie nimmt dieses Risiko auf sich und macht es in einem Umfeld, wo ganz viele nicht mehr so denken. Und trotzdem, Mirko, es gibt in diesem Paris der 40er Jahre, Anfang 40er Jahre, das immer düster wird, gibt es doch ein paar private Lichtblicke für Rose, kann man sagen.
Ja, also zum einen bekommt sie im Juli 41 endlich nach so vielen Jahren eine Stelle als Konservatorin, also Jojach, ihr Vorgesetzter, ernennt Rose Vallon zur Konservatorin. Und mit dieser Ernennung hat sie zum ersten Mal einen wirklich offiziellen Beamtenstatus. Sie ist nicht mehr nur der Ersatz ihres Vorgängers Desarrois, der eingezogen wurde zum Militärdienst. Sie ist keine Assistentin mehr. Und auch ganz interessant, damit bekommt sie überhaupt erst ein Gehalt, endlich. Also sie hat zuvor nur von ihren Gelegenheitsjobs, von ihrer kleinen Erbschaft gelebt, sich über Wasser gehalten, mehr schlecht als recht und wirklich aus Idealismus diese Stelle gehalten im Jeu du Paume. Das ist so der berufliche Aspekt. Und das andere ist, sie lernt in dieser Zeit auch Joyce Hare kennen. Das ist eine Sekretärin und Dolmetscherin in der US-Botschaft. Und diese Joyce Hare ist für Rose Vallon so was wie das private Glück in einer wirklich ganz schwierigen Zeit, in der alles aussichtslos scheint, wo dieser Kunstraub unaufhaltbar scheint, wo es nichts auszurichten gibt. Und insofern gibt es auf privater Seite so diese beiden Aspekte, die sie über Wasser halten, die sie glauben lassen, dass es noch nicht ganz sinnlos ist.
Wenn wir jetzt versuchen, diesen Kunstraub zu verstehen, wie das in der Praxis funktioniert hat. Rose hat, glaube ich, kann man sagen, herausgefunden, welche Rolle dieses Museum im Nazi-System des Kunstraubs gespielt hat. Sie ist Bruno Lohse, diesem Kunsthändler, Nazi-Schergen und seinem System, auf die Schliche gekommen. Was hat sie dabei herausgefunden?
Rose hat einen abgesperrten Raum entdeckt. Und es ist wirklich
ein Museum.
Im Museum. Es ist ein unglaublich raffiniertes System, sehr ausgeklügelt. Also sie hat diesen Raum entdeckt, der war abgesperrt. Und dieser Raum, der war vollgestopft mit abstrakten Kunstwerken, unkonventionellen Werken von Marie Laurencin, Paul Klee, Aktbilder von Picasso, kubistische Bilder von Braque, von Fernand Léger, Landschaften von Picasso, Bilder von Derain, von Vallotton, von Matisse, Marc Chagall. Also all diese Stars auch der Moderne. Und das ist alles entartete Kunst. Und wieder erwarten eigentlich, wird diese entartete Kunst, diese sogenannte entartete Kunst, aufbewahrt. Also eigentlich wäre es Policy gewesen, das zu entsorgen, zu verbrennen. So hätte es die Ideologie vorgegeben. Und Rose nennt diesen Raum dann den Märtyrersaal. Und sie kommt auch dahinter, warum diese Werke nicht vernichtet wurden. Denn sie waren für Bruno Lohse eine Art Tauschpfand. Also die Idee war wirklich genial. Die Kunsthändler, die liefern den Nazis die genehme Kunst. Also die Nazis, die suchen ja permanent nach Kunstwerken, die ihrer Ideologie genehm sind. Und Kunsthändler beliefern sie mit solchen Werken und im Gegenzug können sie sich aus diesem Bestand der entarteten Kunst aussuchen, was sie möchten. Und das ist ein Riesengeschäft. Denn diese entartete Kunst, du hast es schon erwähnt, die war auf dem privaten Markt natürlich nach wie vor beliebt. Also es gibt nach wie vor eine Nachfrage nach diesen Bildern, nach diesen Skulpturen und so weiter. Bloß der Staat kann da als Player nicht mitspielen. Und diese privaten Kunsthändler, Galeristen, die sicherten sich so eine Unmenge von Meisterwerken für läppische Preise. So ein Beispiel, Gustav Rochlitz, der hatte eine Galerie in der Rue de Rivoli und seine Ware, die wurde dann später auch weiterverkauft, in die Schweiz vor allem. Und der hat dann eben irgendwelche Rubensgemälde, die sogenannte nordische Malerei, geliefert und konnte sich im Gegenzug für ein Gemälde, das er geliefert hat, 10 entartete Bilder aussuchen. Also es war so eine Art Tauschhandel. Und für Lohse, für Bruno Lohse, war das auch Big Business, weil durch den Tausch dieser Gratiswerke, der hat ja nicht für diese Werke bezahlt, er hat die beschlagnahmen lassen, hat er dann quasi die genehme Kunst erhalten, die er dann Göring anbieten konnte. Also für ihn war der Benefit eigentlich, dass er eben in der Kunst Görings nach oben kam und sich so seine eigene Position sichern konnte. Und Lohse hat es so eigentlich geschafft, sich zu einem absoluten Günstling zu machen. Also er kann es sich leisten, Göring mit Champagner zu empfangen. Die Franzosen wissen in dieser Zeit nicht mal mehr, wie Kaffee schmeckt. Lohse nennt sich selbst den König von Paris, reist dank Empfehlungsschreibungen von Göring dann auch nach Belieben, an die Côte d'Azur, nach Holland, also in die Niederlande, in die Schweiz. So, also es treibt dann auch absurde Blüten. Göring tauscht bei Lohse ein Vermeer-Bild. Vermeer ist einer dieser Stars für die Nazis. Der tauscht das Bild Christus und die Ehebrecherin, das damals keiner kennt. Weil von Vermeer, muss man sagen, waren damals nur 37 Werke bekannt. Also umso wertvoller, dass jetzt ein neues auftaucht. Und Lohse, Bruno Lohse, der bezahlt dem Händler, der diesen Vermeer, Christus und die Ehebrecherin, anliefert, über 2 Millionen Gulden Gegenwert dafür. Und das Bild, das wird dann auch zum Kronjuwel in Görings Sammlung. Ja, und später, viel später wird sich dann zeigen, keiner kannte das Bild, weil es war schlicht und einfach eine ziemlich krude Fälschung. Aber darüber werden wir am Ende der zweiten Episode nochmals sprechen.
Also, wenn wir uns nochmal das Gesamtbild vor Auge halten, das den Rahmen gibt für diese Raffgier, die du da beschrieben hast. Wir sind im Winter 1941, die Nazis auf dem Höhepunkt der Macht. Es gibt in Frankreich keine Kohle mehr für die Öfen, es ist kalt, es fehlt an allem. Und politisch ist es so, dass die in Deutschland mit der Wannsee-Konferenz rasch beschleunigte Vernichtung der Juden, das fängt langsam auch in Frankreich an. Die Juden wurden schon länger schrittweise ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und dann beginnt auch mit der La Grande Raffel du Veldiv genannten Razzia eigentlich der Start der Shoah in Frankreich. 13.000 Menschen werden da, vor allem Pariser Juden, werden da zusammengetrieben in einer Radsporthalle und später nach Auschwitz deportiert. Also das Bild verdüstert sich noch einmal deutlich. Wie schlägt sich jetzt das auf diese Kunstraub-Sache nieder?
Ja, zum einen spiegelt sich natürlich diese generelle Enthemmung der Gesellschaft wider, auch in den Kunstgegenständen, die eingeliefert werden. Also es ist eine eng verzahnte Entwicklung. Ab 1942 kommen mehr Möbel, mehr Hausrat, Alltagsgegenstände auch, die kommen in dieses Jeu du Pomme, weil dann eben wirklich ganze Haushalte geplündert werden, beschlagnahmt werden. Die werden dann auch direkt nach Deutschland weitergeschickt, in den Osten, für Offiziere, für Soldaten. Und zugleich findet Rose heraus, wo in Deutschland diese vielen Kunstwerke, die da abtransportiert werden, aufbewahrt werden. Sie erfährt zum Beispiel, dass ein Großteil dieser bedeutenden Kunstwerke in Füssen am Lech, in Bayern, in einem der Schlösser Ludwigs II. Aufbewahrt werden. Dann findet sie immer über das Mithören von Gesprächen, so das Zusammensetzen von Indizien, findet sie weiter heraus, dass zum Beispiel auch ein Kloster gibt, Buxheim in Bayern, es gibt Amstetten und Kögel in Oberösterreich, es gibt Nikolsburg in der Tschechoslowakei damals. Also sie notiert sich oder dokumentiert all diese Lagerungsorte in Deutschland, was dann später wichtig werden wird, unter Lebensgefahr. Und ja, es wird deutlich, dass die Stimmung nervöser wird, dass es angespannter wird, dass der Krieg auch an einem Wendepunkt steht.
Und zum Symbol dieses Wendepunkts wird dann die Schlacht von Stalingrad, die für die Nazis mit einer schweren, der schwersten Niederlage bisher ausgeht. Diese veränderte Dynamik des Kriegs, die sich da abzeichnet, die schlägt sich auch auf den Kunstraub nieder. Göring, der selbsternannte Superkunstsammler, sein Abstieg beginnt. Und das hat Folgen, oder? Auch auf die Organisation der Nazis in Bezug auf diesen Kunstraub. Was ist da passiert und wie spürt man das?
Stalingrad hat Göring natürlich endgültig zur Witzfigur gemacht, auch in Parteikreisen. Also er hat es ja nicht geschafft, diese eingeschlossenen hunderttausenden deutsche Soldaten der Wehrmacht zu versorgen. Und ja, Hitler wendet sich in dieser Zeit auch von ihm ab. Göring behält zwar seine repräsentative Funktion, aber man sieht es ihm auch äußerlich an. Er ist morphiumsüchtig, wirkt lethargisch, wird auch immer dicker, verkleidet sich noch absurder, schminkt sich, gibt ein Bild ab in der Öffentlichkeit, völlig absurd. Er weiß auch, dass er in Ungnade gefallen war und fürchtet natürlich jetzt um seine Privilegien, seinen Besitz. Und er zieht sich immer mehr auf seinen Landsitz zurück, seine Zuflucht, sein Universum mit seinen exquisiten Stücken, und dadurch nehmen auch die Besuche im Jeu du Paume ab. Also Göring wendet sich von diesem Museum ab. Und das hat dann zur Folge, also Görings Schwäche auch, dass sich dieser Einsatzstab Reichsleiter Alfred Rosenberg ändert in der Organisation.
Wie denn? Wie merkt das zum Beispiel Rose Wallon im Museum? Wer sitzt da jetzt neu an dieser Schaltstelle?
Von Bär wird ersetzt durch Robert Scholz, der die ganze Sammlung, die im Jeu du Paume eingelagert war, neu sortiert hat. Also er hat damit begonnen, die halbwegs passenden Werke zu trennen von jenen, die radikal modernen Stils sind, also zum Beispiel Dali, Picasso, Masson. Und all diese Werke, die überhaupt nicht gehen für die Nazi-Ideologie, die werden aufgeschlitzt. Also zum Beispiel fast alle Werke von Masson und Dali, die werden zerstört, auch Werke von Picasso werden zerfetzt mit Messern.
Wahnsinn, und wenn man sich das vor Augen hält.
Absoluter Wahnsinn. Also wir werden später noch so auf gewisse Wertdimensionen zu sprechen kommen. Das ist, man möchte sich das gar nicht vorstellen, was da an Wert vernichtet wurde. Natürlich nicht nur materiell, monetär, sondern auch an Kulturgut. Aber der Kontext jedenfalls ist jetzt ein neuerer. Diese neue Sortierung spiegelt auch so diesen radikaleren Ansatz, diese radikalere Vernichtung der entarteten Kunst. Das Blatt hat sich ja gewendet, wenn man so will, oder noch mehr gewendet. Es wird rigider vorgegangen. Und das zeigt so ein Beispiel: Ende Juli 1943 gibt es ein riesiges Feuer neben dem Pariser Louvre. Und die Nazis, die verbrennen da die in ihren Augen unverkäuflichen Werke, die nicht mal im Tauschhandel gegen genehme Meisterwerke einen Wert hatten. Und die gesamte moderne Kunstsammlung eigentlich des Louvre in dieser Zeit, die geht in Flammen auf. Also alle Picassos, Paul Klees, Max Ernst, Fernand Léger, also all diese Meister der Moderne, die werden verbrannt. Und gleichzeitig wird die Bereicherung, die persönliche auch, noch schamloser. Es gab zwar diese offiziellen Konfiszierungen von Kunstgütern für Göring und Hitler, aber daneben beginnt nun auch jeder, der irgendwie kann, zuzugreifen. Und Lose, der da im Jeu du Pomme immer noch der Leitwolf ist, trotz anderen Vorgesetzten, der war da auch jeweils fuchsteufelswild, brüllte herum, auch wenn alle wussten, wer was gestohlen hatte. Lose selbst ließ sich Kisten an die Berliner Adresse seiner Mutter schicken mit ausgesuchten Illustrationen und Werken. Also jeder hat da dann irgendwann gemerkt, okay, das Blatt hat sich gewendet, die Zeit für uns ist nicht mehr ganz so rosig, man nehme sich, was man kann und sichere seine Pfründe.
Also offener Diebstahl.
Genau.
Die Stimmung in Paris, die auch Rose Vallon erlebt dann, die wird ja dann schon eine andere, oder? Im Frühjahr 1944 so ungefähr wird spürbar, dass das Kriegsende naht für Paris. Es gibt häufiger Luftalarm, weil die Alliierten zunehmend Bombardierungen vornehmen. Am 6. Juni dann landen die Alliierten in der Normandie, der D-Day, und der General Leclerc, der große Befreier von Paris, der zieht dann auf die Hauptstadt, um die Stadt zu befreien. Ist das Ende, endlich, dieses groß angelegten Kunstraubs der Nazis in Frankreich?
Es ist das letzte Zucken. Also es kommt zu diesem Showdown. Alle versuchen noch irgendwie, sich ihre Gemälde zu sichern. Die ganzen Offiziere des Einsatzstabs, die werden auch an die Front beordert. Es wird unübersichtlich. Auf Befehl wird da ein letzter Zug zusammengestellt, ein letzter Konvoi mit Werken. 5 Waggons, gefüllt mit etwa 1200 Gemälden. Da werden dann außerhalb von Paris noch 47 weitere Waggons angehängt, voller gestohlener Möbel, voll Hausrat, Schränke, Kommoden und so weiter. Und Rose, die bekommt das ja als Spionin im Jeu du Pomme mit, bekommt Wind davon, kann Jean-Jacques informieren, der dann wiederum die Résistance informiert. Ja, und als dieser Zug, dieser letzte Zug, der Paris verlassen soll mit den letzten Werken, die man noch sichern kann, als der abfährt, streiken die Eisenbahner. Und es kommt dann zu einer Verschiebung in einen anderen Bahnhof, es gibt Sabotageakte, die Lokomotive fällt aus. Und bis die Nazis merken, dass sie getäuscht werden, bis sie merken, dass dieser Zug eigentlich nur wenige Kilometer außerhalb von Paris steht und innerhalb von 2-3 Wochen nicht wirklich wegkam, in der Zwischenzeit schafft es eben Leclerc, dieser General, mit seiner Panzerarmee in Paris einzuziehen, am 25. August, Paris ist befreit. Und diese Soldaten, die schaffen es dann auch am 27. August, diesen Zug noch abzufangen. Außerhalb von Paris. Also dieser Zug wird nie in Deutschland ankommen. Und das ist wichtig, weil das war die erste Rettung von geraubten Kunstgütern. Also das war das erste Mal, dass Bilder, die geraubt wurden, die verfrachtet und nach Deutschland geschickt werden sollten, zurückkommen. Die Bilder kommen zurück ins Jeu du Pomme zu Rose Vallon. Und unter diesem Raubgut, ja, sind dann auch wirklich wahnsinnige Perlen. Cézanne, Gauguin, Renoir, Picasso, Degas, Toulouse-Lautrec und so weiter. Und ja, das ist eigentlich der Wendepunkt dieser Geschichte. Es ist der Moment, wo für Rose Vallon klar wird, dass sie die letzten 4 Jahre lang in den widrigsten Umständen stets motiviert versucht hat, in Lebensgefahr sich diese Notizen, diese Karteikarten zusammenzuklauben. Und endlich ist der Moment gekommen, wo das erste Mal diese gestohlenen Kunstgüter wieder zurückkommen. Und das ist für sie dann auch so ein bisschen ein Aha-Moment, weil sie sich das zu ihrer Lebensaufgabe machen wird. Also diese ganzen Werke aus diesen Privatsammlungen zurückzuschaffen, weil die ganzen Werke aus dem französischen Staatsbesitz, also zum Beispiel dem Louvre, die man evakuiert hatte, die konnten eigentlich fast vollständig gerettet werden. Also die kommen alle dann wieder zurück über die Monate nach der Befreiung. Aber diese ganzen Privatsammlungen von Rothschild, von David Weil, von Alphonse Kahn und so weiter, die sind in Deutschland. Und bis August 1944, also bis zu dieser Befreiung, waren das etwa 200 private Sammlungen, die geplündert worden waren. Das sind etwa 22.000 Kunstgegenstände, darunter 10.000 Gemälde, Zeichnungen, Stiche. Des Weiteren über 500.000 Möbel, Haushaltsgegenstände, mehr als 1 Million Bücher, Manuskripte und so weiter. Also diesen Riesenbestand, den, und das hat sich Rose Vallon damals auf die Fahnen geschrieben, möchte sie zurückbringen nach Frankreich, in ihre Heimat.
Und du hast es eine Lebensaufgabe genannt. Wie Rosvalon diese Lebensaufgabe umgesetzt hat, wie sie sie gelöst hat, wie sie es geschafft hat, all diese gestohlenen Kunstwerke wieder nach Frankreich zurückzubringen. Darüber reden wir in der nächsten Episode. Wir werden dann auch uns anschauen, welche Rolle die Monuments Men gespielt haben, die vielleicht viele noch kennen aus dem Film von George Clooney. Wir werden darüber reden, wie die Kunstraubdebatte, also wie das damals auch aufgearbeitet wurde, juristisch. Wir werden bis ins Jetzt schauen. Machen wir alles in der nächsten Episode. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war's für heute, für den ersten Teil dieser spannenden Geschichte rund um das Leben von Rose Vallon und ihrer Rolle als Gegenspielerin der Kunsträuber im Auftrag der Nazis. Ja, danke, dass ihr zugehört habt, und ich verabschiede mich nicht, ohne euch vorher nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns folgen könnt auf Instagram unter @überallgeschichte, auf LinkedIn mit dem gleichen Namen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@überallgeschichte.info. Da findet ihr auch unsere Website, ist überallgeschichte.info. Und vor allem, ganz wichtig, ihr könnt und dürft und mögt uns bitte liken auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Likes sind wichtig, Bewertungen sind wichtig, die helfen uns, damit der Podcast in den Algorithmen besser rüberkommt. Das wisst ihr alles. Das war's von mir. Herzlichen Dank und auf bald.
Auf bald. Bis zum nächsten Mal.